Guten Morgen zum Frühstart und auch guten Morgen an den Kanzleramtsminister Thorsten Frey.
Guten Morgen, Frau Kuhnert.
Ja, Kanzler Merz sieht die gesetzliche Rentenversicherung künftig allenfalls noch als Basisabsicherung fürs Alter. Warum verunsichert der Kanzler die Menschen in diesen ohnehin schon ohne unsicheren Zeiten noch mehr?
Der Bundeskanzler hat lediglich auf etwas hingewiesen, wozu sich die Rente in den vergangenen Jahren immer stärker entwickelt hat. Und wenn die Lücke groß wird, dann ist es eben so, dass wir betriebliche und private Elemente stärken müssen. Das haben wir in der Vergangenheit schon getan und das wird sicherlich auch eine Aufgabe für die Zukunft bleiben. Und nichtsdestotrotz muss man natürlich große Unterschiede machen zwischen denen, die heute noch alle Möglichkeiten haben, für ihr Alter vorzusorgen, und denen, die mitten im Leben stehen oder kurz vor der Rente und diese Möglichkeiten nicht haben. Und ganz grundlegend ist es so, dass wir eine Rentenreformkommission eingesetzt haben, eine Alterssicherungskommission. Die wird im Juni ihre Ergebnisse vorlegen. Dann werden wir sie politisch bewerten und daraus die Schlussfolgerungen ziehen.
Aber Herr Frey, ganz kurz, hat er ja diesen Begriff reingebracht, die Basisabsicherung. Was heißt das denn ganz konkret? Wie hoch wäre denn am Ende so eine Basisrente?
Das kann man doch nicht sagen, zwei Monate bevor die Alterssicherungskommission ihre Ergebnisse vorlegt. Das wäre auch respektlos gegen der Arbeit der Kommission. Wir schauen uns das sehr genau an und werden daraus Schlussfolgerungen ziehen.
Muss man sich das als Betrag X vorstellen, den dann jeder zukünftig bekommt, oder wie?
Nein, das würde ja gar nicht der Rechtslage entsprechen, sondern wir haben das Äquivalenzprinzip in der Rentenversicherung. Das bedeutet, wer mehr einbezahlt, der bekommt mehr raus. Denn es ist ja in der Tat keine Sozialleistung, es ist eine Versicherungsleistung, für die man einbezahlt hat und deshalb auch Rechtsansprüche auf die Auszahlung erworben hat. Das ist selbstverständlich klar. Es geht lediglich um die Frage, wie schaffen wir es, das System für die Zukunft gut zu erhalten, damit es für diejenigen funktioniert, die heute in der Rente sind, aber eben auch für diejenigen, die zukünftig Rentner werden.
Was raten Sie denn denen, die zukünftig Rentner werden? Wie viel sollen sie denn pro Monat beiseite legen, um dann eben vorsorgen zu können?
Ich glaube, vor allen Dingen ist wichtig, dass man so früh wie möglich beginnt. Dann kann man nämlich schon mit kleinen Beträgen viel erreichen. Das ist im Übrigen auch die Idee der Frühstartrente, die wir rückwirkend zum 1. Januar machen werden, wo jedes Kind und jeder Jugendliche dann eben über die Altersstufen gestaffelt 10 Euro im Monat bekommen wird, als Grundstock sozusagen für eine kapitalgedeckte private Altersvorsorge, wo jeder sozusagen seinen Teil im Laufe des Lebens, des Arbeitslebens dann dazulegen kann. Das ist eine Möglichkeit, private Vorsorge zu stärken.
Was sagen Sie denen, die am Ende des Monats eh schon fast nichts übrig haben?
Ja, die Rente wird auch in Zukunft ein ganz wesentlicher Teil der Altersvorsorge sein. Das ist ja klar. Und wir wollen die Ergebnisse der Alterssicherungskommission so umsetzen, dass sie für die Menschen auch gesichert ist.
Jetzt haben Sie ja die SPD ziemlich verärgert, beziehungsweise der Kanzler hat es getan mit seiner Äußerung. Sie sind also noch guter Dinge, dass man gemeinsam mit der SPD, auch wenn sie jetzt erbitterten Widerstand ankündigt, eine Rentenreform hinbekommt.
Ja, selbstverständlich. Denn vor den mathematischen Wahrheiten kann man ja nicht davonlaufen. Und wir haben einen guten Geist in der Koalition, deswegen darf man das jetzt, glaube ich, auch nicht überbewerten. Wir schauen uns die Probleme und Herausforderungen an und kommen dann auch zu Lösungen. Das wird bei der Rente nicht anders sein als bei den anderen Reformthemen, die wir angehen.
Dann kommen wir gleich zur nächsten Reform, der Gesundheitsreform. Auch da knirscht es ja. Nächste Woche soll das im Kabinett sein, nächsten Mittwoch. Ist dieser Zeitplan zu halten?
Ja, der ist extrem ambitioniert. Das wussten wir von Anfang an, aber der ist zu halten. Da kommt es eben darauf an, dass man mit viel gutem Willen letztlich das Thema auch durchsteuert. Denn klar ist doch, natürlich gibt es viele Interessensgruppen, die unterschiedliche Interessen haben, die jetzt auch äußern. Das ist auch gar nichts Außergewöhnliches und schon gleich gar nicht schlimm. Aber Fakt ist, wenn man für das nächste Jahr über 15 Milliarden Euro einsparen muss, um die Beiträge in der Gesundheitsversorgung stabil zu halten, aufwachsend auf das Jahr 2030 dann 40 Milliarden Euro, dann schafft man es nur, wenn man alle Beteiligten im System auch entsprechend mit einbezieht.
Auch die CSU, ihre Schwesterpartei, auch die hat Interessen. Sie ist zum Beispiel gegen die Einschränkung der kostenlosen Mitversicherung von Ehepartnern. Wird an dieser Stelle nochmal nachgebessert?
Ja, wir müssen es uns insgesamt anschauen, aber das Entscheidende ist, alle Gruppen müssen ihren Beitrag leisten. Und das bedeutet, dass alle, die am Ende draufschauen, es auch als gerecht empfinden, weil nicht eine Gruppe über Gebühr belastet wird.
Ja, auch weiterhin ist ja vorgesehen, dass die Krankenkosten für die Bürgergeldempfänger, es geht also um rund 12 Milliarden Euro, die sollen weiterhin aus der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt werden. Jetzt halten es einige ja für deutlich gerechter, wenn man das aus Steuermitteln bezahlen würde. Wird es am Ende so kommen, dass es in den Haushalt verschoben wird, diese 12 Milliarden, oder zumindest ein Teil?
Also Fakt ist, natürlich wäre es richtig, wenn dort ein höherer Anteil aus den Steuermitteln in die Krankenversicherung ginge. Das stimmt. Auf der anderen Seite haben wir in der gesetzlichen Krankenversicherung im Grunde genommen niemand, der genau den Betrag bezahlt, den er in Anspruch nimmt. Manche zahlen mehr, andere zahlen weniger. Es ist ein Solidarsystem. Und man darf natürlich eines nicht vergessen. Wir haben dieses grundsätzliche Problem, nämlich dass für Bürgergeldempfänger genügend Mitteln aus Steuergeldern zur Verfügung stehen, über Jahrzehnte hinweg nicht gelöst. Also ich fände es gut und schön, wenn wir es lösen könnten.
Wie? Also diese ganzen 12 Milliarden dann, um die es hier geht?
Das ist unrealistisch, das muss man ganz offen sagen, denn dieses Geld ist im Bundeshaushalt ja nicht vorhanden. Und ich will nochmal betonen, das ist kein neues Problem, sondern das ist ein jahrzehntealtes Problem in der Bundesrepublik Deutschland. Und deswegen muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein, wenn man den Eindruck erweckt, man könne das jetzt mit einem Handstreich erledigen.
Um Geld aus dem Haushalt geht es auch, wenn es ums Thema Entlastungen geht. Da wird ja jetzt schon nach weiteren Entlastungen gerufen, weil wir eben diese Energiekrise aktuell haben. Wird es am Ende dazu kommen, dass der Tankrabatt nochmal verlängert wird, auch weil sich die Koalition nicht auf was anderes einigen kann?
Das kann ich nicht sagen, sondern das muss man dann beurteilen, wenn es ansteht. Den Tankrabatt, den gibt's ja noch gar nicht. Wir sind im Gesetzgebungsverfahren und das wird dann zum 1. Mai diesen Jahres wirksam werden. Dann müssen wir uns die Dinge anschauen. Schon alleine, wenn man die letzten Stunden rund um Iran und die Straße von Hormuz sich anschaut, dann sieht man eine hohe Volatilität, die sich dann auch an den Märkten widerspiegelt. Deswegen müssen wir schauen, wie die Auswirkungen auf das tägliche Leben der Menschen ist. Aber klar ist jedenfalls, es wäre eine Illusion zu glauben, dass der Staat alle weltpolitischen Entwicklungen und Marktturbulenzen einfach mit Steuergeld wegregulieren könnte. Das wird nicht der Fall sein und deswegen sollte man auch gar nicht diese Illusion nähren.
Aber jetzt haben Sie ja auch zum Beispiel einen Mechanismus, den Direktauszahlungsmechanismus, den man ja, wenn man sich dazu entschließen würde, weitere Maßnahmen zu machen. Warum nutzt man diesen Direktauszahlungsmechanismus nicht? Da könnte man ja auch viel gezieltere, treffsichere Maßnahmen am Ende umsetzen.
Ja, am Ende des Tages hat jede Regelung ihre Vor- und ihre Nachteile. Und für diesen Direktauszahlungsmechanismus brauchen Sie natürlich auch die entsprechenden Voraussetzungen. Soweit ich weiß, liegt die IBAN nicht von allen Menschen dem Staat vor, also der Finanzverwaltung, die jetzt hier solche Auszahlungen machen könnte. Und insofern ist es immer auch eine Frage der Praktikabilität. Und Sie müssten dann als Staat ja auch wissen, wer denn jetzt zu der Gruppe gehört, die Sie als zielgerichtet bezeichnen würden. Also wir haben es dort auch mit einem hohen Maß an Bürokratie, an Kontrollnotwendigkeiten und dergleichen mehr zu tun. Und deswegen ist es am Ende immer eine Güterabwägung, für was man sich entscheidet. Wir haben uns für eine unbürokratische, sehr direkte Möglichkeit entschieden, die natürlich auch gewisse Missbrauchsgefahren birgt. Das will ich gar nicht in Abrede stellen.
Sagt der Kanzleramtsminister Thorsten Frey von der CDU. Danke Ihnen heute Morgen für den Frühstart. Und wir geben zurück zu euch nach Köln.